Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Torsun.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Als letzte reguläre Reflektor-Folge vor der Winterpause nun ein ganz besonderes Gespräch. Torsun Burkhardt ist der Erfinder der im Jahr 2001 gegründeten Elektropunk-Band Egotronic. Seit 2022 pausiert Egotronic auf unbestimmte Zeit. Torsun widmet sich seitdem seinem neuen Projekt Torsun and the Stereotronics. Ein Gespräch mit ihm hatte ich bereits seit längerer Zeit angedacht. Im März dieses Jahres machte Torsun dann öffentlich, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Schmerzhaft wurde mir klar, der Zeitpunkt für ein Gespräch ist jetzt. Wir trafen uns dann im Juli zum Reflektorgespräch. Ich dachte mir dann aber, diese Folge sollte sich nicht so einfach in den Reflektoralltag einreihen. Deshalb strahlen wir sie erst jetzt aus, als letzte reguläre Folge dieser Staffel. Torsuns Erkrankung ist zu Beginn auch Thema des Gesprächs. Ich finde es sehr bewundernswert, wie offen und ja sogar positiv Torsun mit der Diagnose und allem, was dazugehört, umgeht. Dazu gehört viel Mut. Ich muss sagen, dass auch mir dieser Teil des Gesprächs nicht leicht fiel. Der Krebs hat in meinem familiären Umfeld leider auch schon mehr als einmal eine Rolle gespielt. Unter anderem starb mein Bruder 1992 im Alter von 23 Jahren an Krebs. Ich weiß daher leider um die Brutalität dieser Erkrankung. Und natürlich wünsche ich Torsun, dass bei ihm der Krebs nicht siegen wird. Im Moment sieht es leider weniger positiv aus als im Juli, als wir unser Gespräch führten. Trotzdem, niemand kann in die Zukunft blicken. Auch das habe ich im Leben gelernt und ich hoffe sehr, dass sich für Torsun die Dinge noch einmal, zumindest für eine gewisse Zeit, wieder ins Positive wenden. Abgesehen von Torsuns Erkrankung ging es in dieser Folge von Reflektor natürlich auch um Musik. Und es ging um Politik. Das war bei Egotronic immer eng miteinander verbunden. In der ersten Folge sprachen wir über unsere Politisierung in der Jugend. Wir stellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Ich fragte Torsun, wie er dazu kam, Musik zu machen. Er erzählte von seinem Weg vom Punk zum Hardcore und zurück und hinein in die Welt der elektronischen Musik. Hört einfach selbst. Das Letzte, was ich jetzt noch sagen wollte, dieses Gespräch wurde Wochen vor den Hamas-Attentaten auf Israel aufgenommen. Und ich möchte sagen, auch wenn ich in einigen anderen Dingen politisch nicht mit Torsun übereinstimme, seine klaren Worte gegen den Antisemitismus, auch in der Linken, waren immer wichtig und sind es heute mehr denn je. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Torsun Teil 1. Lieber Torsun, herzlich willkommen bei Reflektor.
Hallo.
Ja, es ist schön, dass du hier bist und ich freue mich wirklich ganz außerordentlich, dass unser Termin geklappt hat. Wir werden heute über deine Musik sprechen, über Egotronic, über die Stereotronics und weiteres, was du gemacht hast. Aber um nochmal auf meine Freude zurückzukommen, dass es jetzt überhaupt noch möglich ist, dass wir hier miteinander sitzen, komme ich auf meine erste Frage, die ich jetzt in diesem Fall mal gar nicht rhetorisch meine. Wie geht's dir?
Ja, also heute ist der erste Tag, wo es mir wieder ganz gut geht, weil ich bin ja in der Chemotherapie gerade und am Dienstag war die nächste Runde und dann kriege ich immer noch so eine Pumpe, wo noch weiter Chemo durchläuft, 2 Tage. Das war bis einschließlich gestern und heute ist so der erste Tag, wo ich wieder am Start bin. Also es sind immer so 3-4 Tage, wo es scheiße ist und danach sind es erstmal wieder 10 Tage, wo es gut ist. Also von daher geht's mir gerade doch echt ganz gut.
Das freut mich erstmal und das finde ich ja total beeindruckend. Wir hatten ja eigentlich schon vor längerer Zeit geplant, miteinander zu sprechen und dann ging es dir eben schlechter. Aber auch jetzt, als wir diesen Termin koordiniert haben, da hast du es ja so richtig abgestimmt mit deinem Chemotermin und das schon so, ja, da könnte ich und da würde es gut sein. Das klingt schon sehr so, als hättest du da so eine krasse Übersicht drüber.
Also ich weiß eben, dass ich halt immer alle 2 Wochen muss und ich weiß so in etwa, ab wann ich wieder so zurechnungsfähig bin und nicht nur liegen muss oder so, weil es ist ja erstmal, wenn das drinne ist, das Zeug, dann hast du auch keinen Bock, dich zu bewegen und so. Und aber genau, ich guck halt, wann sind die Termine, also wann habe ich halt die Chemo und dann gucke ich so, hey, okay, 3-4 Tage später, dann treffe ich mich immer auch wieder mit Freunden oder Freundinnen. Genau, ich plane schon wirklich so drumrum mittlerweile.
Also echt beeindruckend. Und diese Chemo, findet die dann auch ambulant statt teilweise, oder?
Genau, ich gehe da immer einen Tag hin in die Ambulanz von der Charité. Dann bin ich da so 5 Stunden, dann kriege ich so Infos. Also ich habe hier so ein Port, Da ist dann so ein Loch drin.
Unter der Schulter.
Genau, so, also hier am Schlüsselbein. Und genau, und dann kriege ich einen Tag halt, bin ich dann ambulant und danach wird hier so eine Pumpe noch dran gemacht, die ist so klein und die kann ich mit nach Hause nehmen und dann läuft das noch 2 Tage weiter, aber das dann zu Hause. Bei der ersten Chemo musste ich 3 Tage immer dort sein und das ist jetzt die wesentlich angenehmere Methode, nur einen Tag dort zu sein und danach zu Hause sein zu können.
Ja, wie ich sagte, ich finde das wirklich beeindruckend, wie du deine Krebserkrankung thematisiert hast. Ich finde, andererseits eigentlich verbietet es sich ja, das überhaupt zu bewerten, wie Menschen mit ihren Krankheiten umgehen. Denn ich denke, wenn andere Leute, die jetzt ein ähnliches oder gleiches Schicksal haben wie du, damit völlig anders umgehen, dann ist das für mich selbstverständlich auch in Ordnung.
Es war mir auch immer wichtig, muss ich wirklich sagen, weil also ich habe dann auch gehört, dass manche Leute dann halt eben wollten auf keinen Fall, dass das halt quasi an die Öffentlichkeit kommt. Und ich also kann jede Art und Weise damit umzugehen, also genießt meinen höchsten Respekt, so, weil es einfach wirklich einem viel abverlangt. Das ist einfach so. Und ich habe mich in Absprache eben mit einer Journalistin, habe ich halt beschlossen, dann das öffentlich zu machen.
Dass du spielst auf dein Gespräch mit Kirsten Achtelig in der Taz an. Das verlinken wir hier auch.
Also ganz kurz das mal anzureißen. Eigentlich wollten wir auf Tour gehen und es war klar, wenn ich jetzt Sachen absage, dann werden die Leute fragen, wann wird es nachgeholt und dies, das. Und ich
dachte gerade, halt, kleiner Einwurf, gerade in den heutigen Zeiten, in dieser Corona-Pandemie-Nachwirkung, wo ja dauernd alles abgesagt wird. Und
Genau, ne? Und dann habe ich halt überlegt und ich hatte halt mitgekriegt, dass Kirsten selbst Krebspatientin gewesen ist und dementsprechend damit auch einen öffentlichen Umgang gefunden hat. Und dann habe ich halt auch geschrieben und gefragt, was würdest du mir raten? Und so habe ich mit ihr abgesprochen. Und dann, daraufhin habe ich dann beschlossen, das öffentlich zu machen. Und jetzt im Nachhinein, also ich habe oft auch immer wieder gehadert oder immer wieder gezweifelt, ob es richtig ist, das so zu machen. Allerdings bin ich mittlerweile total der Überzeugung, dass es der richtige Weg war, weil mich einfach total viele Leute angeschrieben haben, die auch in Chemotherapien stecken und meinten halt, hey, das ist total cool, das mal so zu lesen, diese Ambivalenz, diese Angst oder auch der Mut oder alles, was man halt dann in diese Situation so erlebt, der das halt mal ausspricht und dass sich da viele Leute drin wiedergefunden haben. Und da dachte ich dann halt, okay, das ist cool. Dann ist es doch richtig gewesen, weil es ist natürlich immer so ein Ding. Ne? Also das ist ja eine totale, gibt es so einen Schwächepreis sozusagen, ne? Also auch eine Angriffsfläche.
Ja, das dachte ich auch. Ich meine, erstmal generell ist eine Krankheit ja eine persönliche Sache und deshalb habe ich auch allergrößten Respekt davor, wenn Leute das in ihrem persönlichen Bereich halten, auch wenn sie öffentliche Personen sind. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe, wie du sagst. Das ist für mein Empfinden wird ja in der Gesellschaft, in der wir leben, Krankheit noch immer von vielen oder vielleicht sogar verstärkt als Schwäche, als Makel wahrgenommen. Und deshalb finde ich das umso mutiger, dass du das so gemacht hast.
Das hat viel was so eben Schambehaftetes dann an sich. Ne? Man will es ja nicht zugeben, dass man eigentlich jetzt geschwächt ist. Und für mich hatte das ja auch überhaupt, also ich habe ja jetzt mit Krankheiten schon länger zu tun und das hatte ja dann im Endeffekt auch wirklich irgendwann Einfluss auf meine Musik auch genommen.
Oder für die Hörerinnen und Hörer, du hast seit längerer Zeit Rheuma.
Genau.
Und zwar eine ziemlich schmerzhafte Form
von Rheuma. 10 Jahre jetzt, dieses Jahr ist genau, feiere ich 10-Jähriges. Und aber eins muss ich sagen, das ist halt immer das Ding. Jetzt bin ich in der Chemotherapie und das ist natürlich ein sehr effektives Mittel gegen Rheuma.
Da schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Das ist makaber.
Ja, ich bin gerade quasi relativ schmerzfrei, was ich über weite Strecken, was ich halt irgendwie im Verlauf der letzten 10 Jahre fast nie war. Und das ist schon echt abgefahren. Also,
ich wage auch zu behaupten, dass ich in der Medizin viel getan habe. Fällt mir gar nicht so leicht, ich meine, ich bin jetzt gesund, also es ist leichter für mich als für dich, aber es fällt mir gar nicht so leicht, über dieses Thema zu sprechen. Also als ich 20 war, ist mein Bruder an Krebs verstorben, sehr jung, mit 23. Und also das ist schon ein Thema, was viel wachruft bei mir. Aber weshalb ich das anspreche, das war damals noch sehr anders, in den Krankenhäusern an Schmerzmittel zu zurückkommen. Und obwohl dann auch klar war, dass er ein rein palliativer Fall ist, war es ein Kampf um das Morphium dann tatsächlich, den meine Eltern da mit den Ärzten geführt haben und er. Und da hat sich viel getan. Auch die ganze Palliativmedizin hat sich erst dann seitdem entwickelt. Und und ich habe jetzt, als ich 2020 starb meine Mutter und war dann auch eine palliative Patientin. Und das finde ich schon mal eine krass positive Entwicklung in der Medizin. Also natürlich gibt es immer noch viele Sachen, die man bestimmt kritisieren kann und so, aber ich dachte so, da hat sich was zum Positiven entwickelt.
Absolut. Also so mittlerweile sagen die, okay, Schmerzen muss die Patientin nicht erleiden. Also ganz klar, so man kriegt mittlerweile das Nötige auch verschrieben. Also das ist wirklich definitiv besser geworden, auf jeden Fall. Also das, auch beim Rheuma habe ich das schon gemerkt, dass da halt auch einfach die versuchen, zumindest dich auf jeden Fall schmerzfrei zu kriegen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber eben. Und gerade Palliativmedizin, da wird mittlerweile eigentlich alles getan, dass es halt eben den Patienten einfach, ja, dass die halt so wenig wie möglich leiden müssen. Das war ja, ist ja auch für mich so ein wichtiger Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt keinen Bock auf so eine Leidensgeschichte. So, ne, irgendwie. Genau, und da hat sich einiges getan.
Aber nun ist es so, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, hast du mir schon erzählt, dass es dir nun besser geht, als du zu hoffen gewagt hast und dass du eigentlich schon fast mit allen abgeschlossen hattest. Wir hatten dieses Interview, hast du mir auch so abgesagt vor einigen Wochen und nun geht es dir wieder erwarten besser und es ist aber auch gar nicht so leicht, der Umgang damit, oder?
Genau, also es ist wirklich bis vor 3-4 Wochen dachte ich, also war ich der festen Überzeugung, ich bin, also auf jeden Fall dieses Jahr werde ich nicht überleben. So, das war, ich hatte die erste Chemo, die hat überhaupt nichts gebracht, dann kam ich ins Krankenhaus und da dachte ich schon irgendwie, jetzt ist es schon gelaufen. Also ich hatte schon Fieber vom Krebs.
Kurze medizinische Einordnung noch, du hast ja Speicheldrüsenkrebs mit Metastasen in der Leber.
Genau, genau, und dort waren die so groß, also gerade in der Leber, sind die so groß gewesen, also das ist richtig, also es war irre, wie das aussah auf den Bildern so, ne? Und eben, und da war ich dann, kam ich in die Klinik dann nochmal und dann hatte ich schon Fieber nur vom Krebs. Also da dachte ich schon, jetzt ist eigentlich zu Ende so, ne? Und dann.
Hattest du eigentlich so einen totalen, als diese Nachricht dich, als du die bekommen hast, hattest du dann eigentlich so einen völligen Zusammenbruch, psychischen oder?
Nee, gar nicht. Also ich da war ich auch, dachte auch, also kam natürlich dann auch eine Psychologin vom Krankenhaus und meinte halt, also dass sie ist erstaunt, dass ich so aufgeräumt wirke. So, ne? Also ich hatte dadurch, dass ich halt 10 Jahre heftig mit Schmerzen zu kämpfen hatte und irgendwann für mich quasi so eine Überlebensstrategie auch gewesen ist, wenn ich wieder irgendwie ein Jahr lang Schmerzen jeden Tag am Stück hatte, dass ich immer gesagt habe, ich gebe mir jetzt noch so einen Zeitraum und dann, also ich habe mich mit dem Tod schon beschäftigt, irgendwie. Und ja, okay. Und dann, als das dann kam, also war halt klar, so scheiße, aber das hat mich, ich habe keine Angst, also zum Glück, ich habe keine Angst vor dem Tod. So, ne? Ich bin Atheist und
umso mehr hat man doch dann Angst vor dem Tod.
Nee, eben nicht, weil ich dachte dann, das hat für mich so was Tröstliches. Dann ist halt einfach rum. So, ne? Irgendwie, dann heißt dann so, dann gibt es keinen Schmerz mehr, gibt's gar nichts mehr. Dann ist man einfach weg. Das hat für mich was wirklich extrem Tröstliches. Also von daher war ich da überhaupt nicht ängstlich, was halt natürlich aber. Also das habe ich auch im Gespräch mit anderen Krebspatientinnen auch erfahren. Man macht sich viel mehr Sorgen um sein Umfeld. Ja, so,
das,
ne?
Glaube ich.
Ja, dass man irgendwie damit leidet. Also ich habe zum Beispiel meine Liebste, irgendwie, wir sind seit 11 Jahren wirklich total glücklich miteinander. Also wirklich, ich liebe sie über alles und ungern wäre ich halt jetzt dann schon abgehauen sozusagen. Ne? Oder ich habe wirklich wahnsinnig gute Freunde und Freundinnen, die mich halt so auch jetzt da begleiten in der ganzen Sache. So, ne? Das ist, dafür war es so schlimm. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vorm Tod, aber Angst vorm Sterben. Aber das kann man halt auch in den Griff kriegen. Also so Sterben geht mittlerweile auch hier, dass du halt nicht mehr dann nur ganz auf dich allein gestellt bist. So, ne? Das funktioniert. Also ich habe dann schon so ein paar Sachen abgecheckt, so dass ich halt im Zweifelsfall auch aussteigen kann. Und von daher war das, habe ich das okay aufgefasst. Aber natürlich, das klingt jetzt so abgeklärt, aber ganz so ist es halt auch nicht. Ne? Ja. Also so, ja. Weil, also ich habe zwischendrin schon immer auch geweint oder so, weil es halt scheiße ist, weil es einfach scheiße ist. So, ne? Und aber trotzdem, also um jetzt auf die Ausgangsding zurückzukommen, ja, es ist total komisch, wenn man eigentlich, wie gesagt, damit rechnet, so dieses Jahr ist alles auf jeden Fall vorbei und plötzlich werden die Karten so neu gemischt und es ist, also die zweite Chemo hat dann so gut gewirkt, wir waren dann dort und haben gesehen, dass die halt halb so groß nur noch waren in der Leber. Also es war wirklich nicht zu übersehen, dass sich da massiv was getan hat. Mir ist auch körperlich viel besser ging plötzlich und so. Ja, jetzt ist wieder das Leben da und ich bin noch nicht so richtig wieder angekommen. Ja. So, ne? Irgendwie.
Stelle ich mir sehr schwierig vor, wie geht man damit um? Machst du jetzt Pläne oder.
Naja, also es ist so, weißt du, zum Beispiel auch, als klar war, irgendwie, ich werde sterben, so, dann hast du auch einen anderen Umgang mit Mittelchen, mit Schmerzmitteln oder was weiß ich, so, ne? Und ich fahre das jetzt gerade erst wieder runter, sozusagen, weil ich halt denke, so, weil die ganze Zeit war so, es ist wurscht, egal, so, ne, irgendwie. Und jetzt ist es eher so, jetzt habe ich wieder Pläne oder ich gewöhne mich gerade wieder dran, auch überhaupt Pläne wieder zu machen. Ich war mal wieder im Tonstudio, ich habe schon mal wieder angefangen, Musik zu machen und sowas. Alles, was eigentlich so undenkbar war oder und halt ich versuche wieder so einen Alltag, also überhaupt so Sachen, die man machen muss, auf die Reihe zu kriegen, so Sachen mit der Krankenkasse klären und also lauter so ein Scheiß, so, genau, so, ne, irgendwie also wieder ins Leben zurückzufinden. Ich habe am Anfang immer so gedacht, hey, gib doch mal eine Prognose ab, liebe Ärztin. Und im Endeffekt bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht so passiert ist, ne, dass sie das nicht mehr machen, weil im Endeffekt glaube ich, wäre das jetzt noch verwirrender für mich, so, ne, irgendwie, weil ich wirklich immer noch so dabei bin, dass es überhaupt richtig ankommt, dass es klar ist, okay, irgendwie, ich werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch leben und vielleicht auch übernächstes Jahr noch und so, ne, also, das ist geil, einerseits total gut, so, ne, aber ich sage auch, das ist halt so ein Paradoxon, weil eigentlich sollte ich mich ja total freuen, mache ich auch einerseits, aber andererseits so bin ich oft auch so, komm noch nicht so richtig damit klar. Das ist schon wirklich so merkwürdig, eine merkwürdige Situation. Ich habe auch noch nicht die komplette Weisheit oder Lösung gefunden, wie damit umzugehen ist. Ich glaube, so mal gucken.
Ja, du, ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich, dass du deinen guten Umgang damit kommst und irgendwie glaube ich das auch, weil ich glaube, dein Umgang bisher damit war ja ganz toll und lass uns auch vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Komplex Gesundheit, bevor wir dann auch auf die, es geht ja auch so ein Musikpodcast, Reflektor, wir wollen ja auch über Musik sprechen, aber ich habe mir so einen Gedanken gemacht, ich meine, gerade weil du ja auch sehr politische und kritische Texte hast und generell ist es ja so, gerecht ist die Welt nicht, in der wir leben. Das wissen wir beide. Sie ist nicht gerecht, wenn wir die politischen Zustände betrachten. Auch ganz generell, manche Menschen auf diesem Planeten wachsen in Wohlstand oder Überfluss auf. Andere haben nichts zu essen und gar keine medizinische Versorgung. Manche Menschen werden in eine super nette, fürsorgliche Familie hineingeboren. Andere haben Eltern, die sich nicht kümmern, weil sie es nicht können oder vielleicht auch, weil sie es gar nicht wollen. Und auch die Ressourcen an Gesundheit sind nicht gerecht verteilt. Manche Menschen gehen gesund durchs Leben, bis sie irgendwann im hohen Alter friedlich einschlafen. Andere plagen sich seit ihres Lebens mit Krankheiten rum. Und genau, du sprachst ja schon das Rheuma an, was dich seit 10 Jahren plagt. Und du bist eben ein Mensch, der sich in seinem künstlerischen Schaffen immer stark auch mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt beschäftigt hat und auch thematisiert hat, dass man diese beseitigen sollte. Und darüber werden wir auch noch sprechen. Aber welche Gefühle löst das denn in dir aus, diese von mir eben skizzierten Gegebenheiten der Natur, diese Ungleichheiten, die sich eigentlich nicht so gut ändern lassen?
Also ich habe totales Glück einfach. Ne? Also ich merke dann so, dass ich wirklich totales Glück habe. Einerseits natürlich, dass eine medizinische Versorgung, ich halt ganz gut versorgt bin und ich halt wirklich auch das Glück habe, dass meine Ärztinnen mich sehr mögen. Also das sind wirklich über die Jahre richtig Freundschaften entstanden. Also die haben auch mitgefiebert, als ich im Krankenhaus war. Und also ich habe da wirklich sehr, sehr gute Ärztinnen und halt ein total gutes Umfeld, also ich ganz behütet sozusagen. Ne? Also da habe ich wirklich totales Glück und umso krasser, wenn ich mir das vorstelle, irgendwie in der Situation, in der ich seit 10 Jahren stecke und es wäre alles ganz anders. Also ich habe auch im Krankenhaus Leute gesehen, die halt ganz alleine einfach sind und so. Mhm. Das ist der Horror. Also das ist wirklich eine Horrorvorstellung. Oder überhaupt, dass an anderen Orten die Leute an Krankheiten, wo man eigentlich nicht dran sterben muss, sterben müssen. So, ne? Das ist eigentlich völliger Irrsinn, dass das halt noch, dass die Welt so eingerichtet ist. Ist einfach wirklich.
Okay, da sind wir bei den gesellschaftlichen Dingen wieder. Aber generell merkt man ja auch dann, ja, die Welt ist einfach generell nicht gerecht. Nee. Die Natur ist schon nicht gerecht.
Genau, das ist sie nicht. Nee. Also ich habe ja sogar irgendwann gesagt, die Natur ist mein Feind. So, ne, irgendwie. Ja. Das denke ich auch heute noch so. Ich lebe schon so in einem gewissen Konflikt mit der Natur.
Ja, kommen wir auch noch zu einem Album, das ja den Titel trägt. Ja. Aber gehen wir doch mal in der Zeit zurück. Deine Musik ist ja eng verbunden mit politischem Engagement, wenn nicht vielleicht sogar mit politischer Agitation. Und was war bei dir eigentlich zuerst da? Die Politik oder die Musik?
Also ich kam schon ein bisschen über Punk und Hardcore zur Politik, aber dann war für mich Politik total wichtig. Also ich kam vom Dorf und eben Baseballschlägerjahre bin ich ja quasi groß geworden oder da bin ich politisiert worden. Mhm. Ja, irgendwie, es gab Rostock, es gab also eben im Osten viele Städte, aber eben auch Mannheim-Schönau, was immer ausgeblendet wird, weil in Mannheim-Schönau fand dasselbe statt. Da gab es auch in der geflüchteten Unterkunft, also dass sich davor ein Mob formiert hat. Und also dann war klar, ich muss mich jetzt richtig heftig engagieren. Also so, wir werden uns den Leuten entgegenstellen und egal, mit allen Mitteln. Auf dem Dorf musste ich viel rennen damals, weil auch eben im Westen war es schon auch so, dass da viele Nazis waren. Und wenn du das dann nicht warst, dann musstest du halt laufen. Aber ich hatte total viel Glück, dass die Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin, eine total starke autonome Szene hatte, viele Punks.
Die hieß?
Bensheim. Mhm. Und das war wirklich ganz skurril. Es ist ein kleines Städtchen, paar 30.000 Einwohner.
In Hessen.
Genau, ein bisschen südlich, also so zwischen Frankfurt und Heidelberg, so in der Mitte etwa. Ne? Frankfurt, Mannheim. Mannheim war dann auch so die Stadt, wo ich mich viel rumgetrieben habe. Also habe aber eben die ganze Ecke, da gab es viele Hardcore-Konzerte, Punk-Konzerte. Genau. Und über die Musik bin ich quasi erstmal politisiert worden. So, und dann
Was war das für Musik?
Also ganz am Anfang habe ich Metal gehört, so irgendwie mit 10, 11.
Ja.
Ich weiß noch, die ersten Halloween-Platten zum Beispiel, die mag ich auch bis heute. So die
Hamburger Band, muss
genau,
man
ja sagen. Genau, ne, irgendwie. Erwähnen. Also mit dem Album, mit dem sie dann wirklich berühmt wurden, das war dann schon nicht mehr meins. Ich mochte die Walls of Jericho und die Starlight-EP, die habe ich halt so richtig hart gefeiert.
Wie kamst du daran?
Das war auf dem Dorf, da hat man...
Da hat man Metal gehört, ne?
Genau, da hat man einfach Metal gehört. Oder
die Größeren dann wahrscheinlich.
Genau, und eben Böse Onkels war da halt auch viel, ne, auf dem Dorf. Aber die fand ich schon sehr früh einfach, das hat mich nicht so gelockt. Und dann habe ich irgendwann... In der Schule habe ich eine Kassette gekriegt, auf der einen Seite Kanalterror, auf der anderen Seite Toxoplasma und das war gute musikalische, politische Früherziehung, sag ich mal.
Die erste Toxoplasma.
Genau.
Das ist eine wahnsinnig gute Platte.
Absolut, ne? Irgendwie, also die ist der Hammer. Genau, dann hatte ich noch so ein Normalalbum und was weiß ich.
Furchtbare Band, aber witzig.
Allerdings so, ne? Irgendwie... Dann halt Slime natürlich, ne? Irgendwie solche Sachen. Dann bin ich aber halt erstmal beim Hardcore auch gelandet, weil Hardcore plötzlich dann Ende der 80er, das war ja plötzlich, also Hardcore wurde einfach groß, ganz viele Ami-Bands kamen rüber und wir sind dann halt jede Woche auf 2, 3 Konzerte gefahren auch einfach. Und da bin ich aber raus, aus dem Hardcore bin ich dann wieder weg. Weil die Leute haben immer gesagt, wir sind so more than music und so politisch. das werde ich nie vergessen. Also so, weil das war wirklich, ich bin da wie quasi, jetzt will ich nicht mehr mit der Hardcore-Szene nichts mehr zu tun haben. Also es war wirklich so eine Entscheidung.
Gezielter Bruch.
Genau. Dann war, wie gesagt, Mannheim-Schönau, die Attacken auf das Geflüchtetenheim, und ich war mit Freunden auf dem Hardcore-Konzert und wir meinten, hey, sag mal in der Pause, dass da am Wochenende wieder Demo ist. Und dann irgendwie geht halt in der Pause zwischen zwei Bands irgendwie, ich glaube Bad Dürkheim oder so, war ein Konzert gewesen, so, und dann geht halt jemand auf die Bühne und sagt halt, ja, und nicht vergessen, nächstes Wochenende spielen, was weiß ich, Hammerhead dort und dort, und ich so, ey, come on, so, ne, wir haben dann damals, wir steckten eigentlich drin in dieser Szene und sind dann so aus diesem Laden damals raus, so jeder von uns hat halt irgendwie so den Mittelfinger gestreckt, und danach war für mich Hardcore wirklich gestorben, so richtig, so, ne? Und dann habe ich wieder angefangen, Punk, mich wieder dem Punk zuzuwenden.
Wie alt warst du da?
Ich war wirklich noch ziemlich jung. Ich bin 74 geboren, so, ne, irgendwie, und wir reden ja hier gerade von 91, 92 dann, so, ne?
Also Teenager, 16, genau. 16, 17.
Ich bin sehr früh politisiert worden, also ganz am Anfang so Tierrechtssachen, so, ne, irgendwie dann Hochsitze fällen und so ein Kram machen. Also wirklich, ich habe auch von Anfang an, war so, wir waren schon auf Krawall auch gebürstet, so, ne, irgendwie, und halt eben dann frühe 90er, dann war es halt klar, so irgendwie, wir stellen uns halt gegen Faschisten, und also auch Bensheim war eine Stadt, dort haben die immer aufs Maul gekriegt. Also es war einfach, ne, wenn du überall hingegangen bist und überall haben so die Nazis im Endeffekt das Straßenbild so kontrolliert oder so, im Osten ja noch viel schlimmer, so. Und aber in Bensheim war das so, immer wenn die aufgetaucht sind und es hat jemand gekriegt, dann hat das halt ein paar Minuten gedauert, dann gab es eine Telefonkette und dann lagen die auf der Straße und haben geblutet, und dann haben die, das wussten alle dann, und das war halt die einzige Methode sozusagen, die Leute wirklich zurückzudrängen, und es hat sehr gut funktioniert. Nazis hatten da nichts zu lachen. Super, ne, irgendwie.
Und mit dieser Gewalt, war das nicht schwierig für dich? Weil ich, also, komme ja so in meiner frühen Jugend auch, ähnlich wie du, so eine Mischung aus Punk und Politik, und komme ja aus Hamburg, bin Jahrgang 71, vielleicht auch ein paar Jahre älter, und als ich wirklich so anfing, mich für das Ganze zu interessieren, da, das war gerade so diese Zeit der großen Hafenstraßendemos, und bei mir war das immer sehr ambivalent. Ich fand das einerseits irgendwie toll, dass sich da, weil es war ja schon damals klar, die Stadt wird umgestaltet, wird irgendwie glatt gemacht, und auch dieses, was in einer Stadt wie Hamburg der Hafen hatte, allein schon dieses, ja, dieses charakteristische, wenn man da heute hingeht, da ist nicht mehr viel übrig, ist alles sehr aufgepimpt, und das hat mich natürlich sehr begeistert, dass da Menschen versuchen, sich dem entgegenzustellen, und so eigentlich so, das ist meine erste Berührung mit Protest gegen Gentrifizierung. Und da fanden eben auch die Konzerte statt in der Hafenstraße, die mich damals interessiert hatten, im Störtebeker und im Ahoi und so. Und ich habe auch an vielen dieser Demos teilgenommen, aber mich hat recht bald, hat mich dieser Fetisch der Gewalt, den ich da erfahren habe, abgeschreckt. So. Und es gab ja, also da kamen mehrere Sachen zusammen. Einerseits so, dass ständige Thematisieren der RAF, das fand ich irgendwie schwierig, weil ich das Ermorden von Menschen, ja, es waren für mich einfach Verbrecher, sehe ich auch heute noch so, aber ganz fast so in so einer kindlichen, in so einem kindlichen Impuls. Und dann ein zweiter Punkt war, in der Hafenstraße gab es ein riesiges Wandbild irgendwann, boykottiert Israel, und Israel, ja. Ich hatte damit noch gar nicht so die politische Kenntnis eigentlich, weil ich dachte so, das kann man doch nicht machen, das kann man doch hier nicht annehmen. Und so war das bei den Demonstrationen auch. Es waren immer diese Sprechchöre, die mich generell schon so abgestoßen haben, so diese Parolen, gemeinsame Parolen rufen, und diese Machtdemonstration mit diesen schwarzen Klamotten und Hasskappen. Irgendwie fand ich es geil so, es sah ja auch toll aus, aber andererseits hat es mich total abgestoßen, diese Militanz. Und dann das Rufen von Parolen und die Parolen dann eben, irgendwann kam es immer auf Palästina und Israel, irgendwann kam es immer auf die RAF und auch solche Sachen wie Feuer und Flamme für diesen Staat. Das habe ich irgendwie, hat mich fasziniert in gewisser Weise, aber es hat mich auch total abgeschreckt. Hast du nicht diese, Ambivalenzen auch irgendwie gespürt?
Also natürlich schon. Also auch zu Gewalt, da hatte ich also schon immer so ein differenziertes Verhältnis, sag ich mal. Ich habe mich ganz früh für Kampfsport interessiert, habe auch sehr früh angefangen, Kampfsport zu trainieren, weil ich immer sehr dünn und schlaksig war. Das heißt,
da trennt uns ja schon mal total viel. Genau, Sport also hat mich immer abgestoßen. Aber jetzt liebe ich Sport, aber ja, genau. Aber in meiner Jugend irgendwie war es schwierig. Ja,
und
sorry.
Für mich war es, ne, für mich war halt, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Kampfsport zu trainieren und das.
Mit 6?
Und ich habe das krass mein ganzes Leben gemacht. Also ich habe ganz viel Zeit mit Kampfsport verbracht, eben aber auch, weil ich früh schon anders war als die anderen da auf dem Dorf und halt viel rennen musste. Und dann muss ich sagen, war das irgendwann mal angenehm, nicht der, der immer wegläuft zu sein. So, ne? Also das heißt, dann halt, dass auch die vor uns laufen können, dass man plötzlich Nazis flitzen sieht, ne, wenn sie uns sehen. Das war einfach auch gut. Ne? Dann zur Gewalt auf Demonstrationen. Ich muss sagen, mein erster Kontakt damit war gewesen, ich war mit meiner damaligen Freundin, wir waren 16 vielleicht oder so, auf einer Demonstration, standen so rum, so kleine Punker quasi, und meine Freundin bekam einfach so von hinten einen Polizeiknüppel über den Schädel. Okay, so, ne, irgendwie. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Stein in die Hand genommen und auf Polizeibeamte geworfen.
So. Aber ich habe das ganz anders erlebt. So, ich war zum Beispiel auf dieser großen Brockdorf-Demonstration 1986. Da geriet ich auch in so eine CS-Gaswolke, obwohl ich nichts gemacht habe. Und also Gott sei Dank kein Polizeiknüppel, eine CS-Gaswolke. Aber vorher sah ich schon so an diesem AKW-Zaun die Autonomen da mit Steinen werfen. Ich fand das so unfassbare Folklore, so ein Kampf gegen Windmühlen. Also, und dann geriet ich da unbeteiligt rein, und bei diesen ganzen Hafenstraßendemonstrationen habe ich das eigentlich immer umgekehrt erlebt. So, und zwar eigentlich immer das Gleiche. Die Autonomen haben irgendwie Steine geworfen in irgendwelche Bankenscheiben, und dann hat die Polizei zurückgeschlagen, und dann kam vom Lautsprecherwagen die Ansage, die Polizei soll diese Provokation unterlassen. Also ich fand das schon sehr unaufrichtig, weil es ging darum, irgendwie Sachen zu beschädigen, und es wurde sich aber nicht eingestanden, dass wir eigentlich angefangen hatten.
Das stimmt halb, sag ich mal.
Ja. So, ne? Ich sage also, nur mein Empfinden,
genau,
wie das damals,
ne,
war.
Also, weil ich habe das ganz oft eben einfach andersrum mitbekommen, aber... Und das ist halt eben das, wo ich halt auch sage im Nachhinein durch Reflexion, irgendwann hat man auch Bock drauf gehabt, diesen Stress mit den Cops zu haben und so, ne, irgendwie, also es hat sich überhaupt so, ne, das hat mein Verhältnis zur Polizei halt eben auch einfach dann halt natürlich total verändert, so, ne, irgendwie mit denen redet man nicht und also lauter solche Sachen.
Ja.
Und irgendwann war natürlich, muss ich mir dann auch eingestehen natürlich, dass dann halt auch irgendwann so ein bisschen die Faszination dabei war. Also irgendwann hat's mal sogar geklappt, dass Polizisten flüchten mussten oder so. Ne? Das war schon ein erhebendes Gefühl, sage ich, also ganz ehrlich. So, ne? Irgendwie, das war ein erhebendes Gefühl. Plötzlich, so, die rennen mal vor dir. So. Und ich habe aber wirklich ganz, ganz oft einfach mitgekriegt, dass die einfach auch Bock drauf hatten. So, ne, irgendwie, aber es gab natürlich...
Dass die auch Bock auf Gewalt hatten.
Genau, genau. Aber es gab natürlich auch ganz klar, das andersrum, so wie du es erlebt hast, solche Situationen kenne ich auch. Ne? Ich habe dazu im Nachhinein auch, würde ich, also heute ein bisschen einen anderen Blick da drauf als damals, aber die Auseinandersetzung zum Beispiel konkret mit Faschos, das war richtig, und ich sage, also das sage ich wirklich, da würde ich nichts bereuen und oder auch nicht das anders sehen, sondern den Leuten war nur so beizukommen, so, ne, irgendwie, weil wenn das nicht passiert ist, dann haben die das Straßenbild kontrolliert, und dann wurde das für alle, die anders denken, wurde es problematisch, und Leute wie jetzt GenossInnen von mir auch oder so, die haben ja niemals irgendwelche Leute, also wir waren ja keine gewalttätigen Menschen, ich habe in meinem Leben niemals eine Schlägerei angefangen oder sowas.
Ja.
Nicht einmal.
Das würde ich dir jetzt auch wir kennen uns ein bisschen, aber das würde ich dir auch niemals unterstellen.
Eben, ne? Das habe ich nie, aber ich habe mich trotzdem oft geprügelt, so, weil halt eben das manchmal eben dann nötig war, sozusagen. Aber halt, ich, also das ist mir völlig fremd, so Leute irgendwie jetzt zu attackieren oder sowas. Ne? Mhm. Aber ja, es gibt also das ist ein ambivalentes Ding. Es ist immer ein ambivalentes Ding. Deswegen, ich kann das schon verstehen, auch deine Sicht. Und zum Beispiel jetzt, wenn wir wirklich dann auf Palästina und Israel, da habe ich ja irgendwann sogar, da bin ich richtig in Konflikt mit den Leuten, also mit vielen Leuten gekommen, ne? Weil damals, es war ganz klar, dass sich weite Teile der Linken ganz, ganz simpel pro-palästinensisch positioniert haben. Vermeintlich Schwächere ist halt so, also quasi auf Seiten der vermeintlichen Opfer so zu stehen oder irgendwie. Und dann halt plötzlich, dass die das nicht gemerkt haben, wie gesagt, auch da, an der Hafenstraße, dass da so Boykott Israel, also sowas zu fordern irgendwie, wo doch die Synapse sofort eigentlich sagen muss, hey, kauf nicht bei Juden, das muss einem doch ins Gesicht, also es springt einen ja förmlich an. Genau, das war natürlich super übel. Und diese Konflikte, das hat halt ja dann auch mein späteres politisches Leben, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, ne? Irgendwie hat das stark geprägt, weil ich halt mit Egotronic halt, wir haben uns da ja ganz klar positioniert, einfach ganz, ganz klar pro-israelisch positioniert. Und das hat natürlich gerade auch am Anfang hier in Berlin hat das richtig, also ich habe ständig, wurde ich von Linken da auch bedroht. Also das gab es dann voll, so, ne, irgendwie, ich darf in den Laden nicht rein oder in, also das, da musste ich so aufpassen, so, ne, das war schon ganz schön skurril auch, dass ich dann halt plötzlich mit den Leuten, mit denen ich eigentlich immer auch auf einer, also praktisch, ne, auf einer Seite der Barrikade stand, plötzlich aneinander geraten bin.
Sind daran auch Freundschaften zerbrochen?
Ich muss wirklich sagen, meine ganzen GenossInnen von früher sind super geil, also das ist wirklich fantastisch, dass da so ganz viel Reflexionsvermögen. Also ich hatte sowieso totales Glück, um das ganz kurz noch zu sagen, weil wir hatten damals, also das war eine ganz klar nicht nur Männergruppe, sondern wir waren immer gemischt. Und deswegen habe ich halt immer schon so mit gemischten Gangs zu tun gehabt sozusagen. Und diese, also da war das Reflexionsvermögen meiner Meinung nach sehr hoch bei den Leuten. Also bis heute, ich bin mit ganz vielen einfach nach wie vor befreundet, weil da halt eben auch ein Umdenken stattgefunden hat. Ganz viele, klar gab es am Anfang auch Diskussionen. Ich habe mit manchen Leuten auch gestritten deswegen oder so. Aber das bessere Argument hat gezählt. Das ist sehr gut. Deswegen habe ich mit den Leuten heute noch Kontakt. Und da gibt es niemanden, von dem ich mich hätte abwenden müssen.
Um dieses Thema Israel und da vielleicht nochmal kurz eine Bemerkung zu machen. Wie ich schon sagte, damals verstörte mich dieses Wandbild in der Hafenstraße. Und das war eigentlich so für mich so ein ganz langer Prozess, irgendwie festzustellen, wie tief der Antisemitismus in der radikalen Linken drin sitzt, so seit jeher eigentlich. Und
das kann man ziemlich genau datieren sogar auf den Sechstagekrieg. Mhm. Na, irgendwie so, da kannst du es, vorher waren eigentlich alle eher pro-israelisch und da ist es dann gekippt und dann wurde die Linke massiv anti-israelisch. Also man kann das wirklich sogar da relativ genau festmachen.
Okay, genau. Es hat viel mit Anti-Amerikanismus auch zu tun und mit der Auseinandersetzung dieser ganzen Thematik, die dann irgendwann in den, weißt du besser als ich, irgendwann in den Nullerjahren stattfand in der linken Szene. Das entstand ja diese antideutsche Fraktion, der man dich zurechnen kann, oder?
Und, also ja, ich würde das mittlerweile ein bisschen differenzierter noch wieder betrachten, aber damals, also ich gehörte da ganz klar dazu, ja.
Ich hatte da ganz klar Sympathien für, weil da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, weil es auch so eine Zeit war des wieder erstarkenden Patriotismus hier in Deutschland. Aber ich fand es irgendwie, dachte ich auch so, ist auch ein bisschen eine Hirnverdrehung, weil ist das nicht vielleicht auch, es nahm dann ja teilweise Formen an in dieser Szene, dass irgendwie Leute mit Israel-Flaggen und USA-Flaggen auf linken Demos waren und ich denke mir, vielleicht seid ihr wirklich noch Linke eigentlich? Und ich meine, die krasseste Form war ja irgendwie ein Statement, ich will jetzt nichts Falsches sagen, war das Thomas Maul? Irgendwie hat jemand gesagt, die einzige Partei, die nicht antisemitisch ja. ist, sei die AfD. Und dann, also da hört es nun wirklich für mich auf und dachte so, also es ist ja schon eine gewisse Hirnverdrehung, die da auch stattfindet bei manchen Leuten, oder?
Ja, also für mich hat es ja einfach angefangen, ich habe mich mit der Geschichte Israels auseinandergesetzt. Ne? Ich bin ja sogar eigentlich über so ein, wenn man es kritisch betrachtet, über so einen neuen Historischer, Tom Segev, war die erste Literatur, die siebte Million über die Gründungsgeschichte Israel habe ich gelesen. Und der ist also in antideutschen Kreisen jetzt nicht beliebt. Aber ich habe also daraus dann halt einfach auch andere Schlüsse gezogen, als der in seinem Buch am Ende hat. Aber die Geschichte aufzudröseln, wie das entstanden ist, fand ich sehr spannend. Aber um auf diese Gruppen zurückzukommen, ne, irgendwie, also das war am Anfang, waren Antideutsche eigentlich, also das waren Kommunisten. Wertkritik stand da im Vordergrund, also eben, es gibt ja verschiedene Flügel, Marx zu lesen, so, ne, irgendwie Wertkritik war dort die vorherrschende Denke. Dann halt eben pro-israelisch und irgendwann haben die sich nur noch mit Islam und Islamismus beschäftigt. Und klar, so Islamismus und Religion allgemein, also ich habe mit Religion überhaupt nichts zu tun und finde es super, wenn man Religion kritisiert, aber da ist es wirklich irgendwann ins Rassistische gekippt. Also das war dann halt auch für mich dann ein Grund zum Beispiel, mich dann da wiederum abzuwenden auch. Ne? Also dass ich dann plötzlich damit auch wieder nichts zu tun haben wollte. So, ne? Und du hast recht, ich habe irgendwann mal auf einem Konzert auch gewitzelt, so, also mit den Israel-Fahnen, wo ich dann gemeint habe, ihr geht auch auf ein Grillfest mit so einer Fahne, oder? Also so, das war dann so ein Identifikationsobjekt ja. plötzlich. Ne? Also es war halt so, das hat was sehr Identitäres gehabt plötzlich. So, ne? Irgendwie. Und, ja. und damit habe ich schon immer so meine Probleme gehabt. Ja. So, ne?
Und bevor wir wieder zur Musik kommen, aber wir werden hier immer wieder abschweifen, ja. aber eine Frage habe ich mir noch gestellt, wenn man sich als antideutsch bezeichnet, stiehlt man sich nicht auch irgendwie aus der Verantwortung? Weil, also, wir sind doch Deutsche.
Ach, Herr Jemine, ja, das ist jetzt wieder die Identifikationsfrage auch so, ne, irgendwie. Antideutsche, da ging es halt eben um so deutsche Ideologie und da gibt es halt also ganz viel Literatur, die halt sagt irgendwie, was halt an der deutschen Ideologie halt auch, was es besonders macht, ne, eben, also es,
im Vergleich zu anderen Staaten.
Genau, ne, irgendwie, also auch zum Beispiel die Shoah, dass irgendwie ja quasi, also diese Vernichtung, also praktisch mit dem Fortschritt und den Mitteln der Vernunft sozusagen wurde pervertiert. Ne? Also die haben halt überlegt, wie kann man am effektivsten vernichten? Also industriell. Und dann hat halt ein industrieller Massenmord stattgefunden. Also das ist halt wirklich einzigartig. So, ne?
Ja, da besteht jetzt natürlich aber kein Dissens zwischen uns beiden.
Ja, dachte ich auch. Das ist, aber eben deswegen war es oder für mich auch ganz wichtig, mich davon halt, also eben das halt zu analysieren oder so, oder auch eben halt irgendwie sich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen, wo kommt der überhaupt her? Und es ist ja sogar so, dass bevor die Deutschen richtig durchgedreht sind, so sind viele jüdische Menschen nach Deutschland noch geflüchtet, weil man dachte, da ist der Antisemitismus nicht ganz so heftig wie anderswo. Und dann hat er sich ja hier so heftig entladen. So, ne, irgendwie, also die Deutschen haben da schon, also eben auch der autoritäre Charakter, der hier dafür geprägt wurde. Also das ist hier ein besonders fruchtbarer Boden gewesen, wo sie sich dann eben, wie gesagt, mit den Mitteln der Vernunft ausgetobt haben. Im Endeffekt, wie gesagt, so eine Perversion stattgefunden hat. Genau, und da habe ich halt auch so dieses Antideutsch, also den Begriff so, ne, irgendwie auch als ganz klar irgendwie plakative Ablehnung oder eben auch ein Einfordern, weil zum Beispiel in meiner Familie, also jetzt ich hatte noch Glück, mein Vater war wirklich sehr links und so, also wirklich gute Leute, aber die Großeltern, ganz im Ernst, Nazis, ne, also mein einer Großvater war Vorsitzender vom Bund der Vertriebenen in Hessen. So, ne? Also, und eigentlich zählte er als linker Flügel der SPD dann trotzdem. So, ne? Das heißt, irgendwie bei den Großeltern väterlicherseits, da hing noch ein Bild vom Großvater an der Wand in der Wehrmachtsuniform und so. Also so, sowas gab es da. Und im Endeffekt, wenn du aber mit Leuten gesprochen hast, war nie jemand, also war kein Verwandter, war ein Nazi, ne? Die waren alle keine Nazis. Um da sich voll davon abzugrenzen, von dieser Art zu denken. Und da war dann halt irgendwie, habe ich mich dann halt auch als antideutsch bezeichnet, ganz klar.
Ja. Tust du aber heute nicht mehr, oder?
Ich bin in dem klassischen Sinne das immer noch, auf jeden Fall. Aber ich habe also mittlerweile, also meine Meinung, dass, oder so meine Denke hat sich natürlich auch mit den Jahren immer wieder ein bisschen verändert. Also das ist ja, man entwickelt sich. Und wie gesagt, ich habe mich dann von vielen Gruppen dann auch einfach wieder losgesagt oder so.
Ja. Hält einen die ganze Politik nicht auch vom Musikmachen ab irgendwann?
Nee, also das, also damals schon, so, ne, irgendwie, also als ich noch ganz jung war, aber später habe ich halt wirklich so, also meine Liebe, die für die Musik, die wurde dann so intensiv, dass es eher andersrum war, dass ich halt so, ne, ich habe halt noch gelesen, viel gelesen, also lesen war immer, ich bin wirklich süchtig, Bücherlesen süchtig gewesen und habe dementsprechend auch ganz viel Politliteratur, aber auch Popliteratur, alles so verschlungen und halt Musik gemacht. Ich habe teilweise wirklich, so es gab Jahre, da habe ich wirklich jeden Tag im Studio rumgehockt und habe Musik gemacht.
Wann kam der Entschluss wirklich, Musik ist mein, ich glaube, du hast mal eine Tischlerlehre, nennt man das? Tischlerausbildung, wie heißt das?
Tischlerlehre,
ja, gemacht. Aber wann war für dich klar, Musik wird die Sache sein, mit der ich mein Leben bestreite auch?
Das war nie so klar. Das war eher so, ich wollte halt nichts
machen.
Da grätscht
man so rein, ne?
Genau, ich wollte halt nichts machen. Ich war super faul. Ich habe halt irgendwie eine Ausbildung gemacht und danach war ich wirklich 15 Jahre arbeitslos oder so. Also ich habe
15 Jahre?
Ja, richtig lang. Ich habe mich wirklich auch immer erfolgreich um alle möglichen Maßnahmen gedrückt und ich also war da sehr, sehr gut drin. So. Und irgendwann habe ich plötzlich mit der Musik Geld verdient. Also das war so, das ist dann plötzlich
genau,
so passiert.
Zu diesem Punkt kommen wir noch, den finde ich sehr bemerkenswert. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Ich habe recherchiert, ich glaube, deine erste Band hieß In Order to Destroy Everything.
Nicht ganz, aber nee, prinzipiell.
Ja. Ach, gab es vorher noch was?
Ja, also ganz, also gab wirklich ganz früh, da hießen wir Sparmobil.
Sparmobil?
Ja, genau, ja, das war so eine Autoverleih, so irgendwie, dann irgendwie Exhorst oder so. Also ich hatte schon so ein paar Sachen, aber das erste, wo ich mal wirklich was mit im Proberaum aufgenommen habe, war IOTDE, In Order to Destroy Everything.
Da gibt es auch ein Tape und das war Punk, nehme ich an.
Das war so eine ganz schräge Mischung. Der Gitarrist kam von so einer Thrash-Metal-Band und ich habe Schlagzeug gespielt.
Du hast die Instrumente, du hast eigentlich jedes Instrument mal gespielt in
der
ganzen Band.
Schon. So, ne? Irgendwie, also das hat sich so ergeben. Ganz am Anfang habe ich gesungen in der Band und dann hat mich halt Musik, wie gesagt, so gepackt, dass ich halt so mir angefangen habe, alle möglichen Instrumente beizubringen. Mhm. Weil damals habe ich noch nicht mit dem Computer hantiert, also habe ich mir dann irgendwann auch so ein Vierspurgerät geholt und habe dann immer alles selber eingespielt. Und und dann habe ich eben dann Schlagzeug gespielt und der Sänger war einfach nur ein Psycho, super sympathischer Psycho, aber halt ein Verrückter. Und dann kam halt die erste wirklich richtige Band, war dann eigentlich danach Face Reality, was wirklich schon sehr, sehr eine gute Hardcore, also das war dann schon richtig gute Musik eigentlich.
Und also bevor du mit der Hardcore-Szene brachst, wahrscheinlich dann, ne? Und ihr wart eine Straight-Edge-Band, stimmt das?
Genau.
Also Straight-Edge, ich muss das den Hörerinnen und Hörern erklären, weil vielleicht weiß es nicht jeder. Straight-Edge war eine aus dem Hardcore-Punk kommende Richtung, die ein Leben ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Fleisch und ohne promiskuitiven Sex gepredigt, nee, kann man nicht, gelebt hat, so, ne?
Ja, also ich habe das, also zum Beispiel Sex habe ich da nicht dazu mit reingenommen gehabt.
Das war auch ein bisschen frei bestimmbar,
genau,
was jemand macht.
Aber halt.
Kein Alkohol, keine Drogen war das Hauptding.
Genau, eigentlich. Kein Alkohol, keine Drogen und kein Fleisch war wirklich auch sehr wichtig, so, ne, irgendwie. Und für mich war das sogar ganz gut eigentlich, kein Alkohol und keine Drogen, weil wie gesagt, wir waren politisch ja auch sehr aktiv und haben dann auch öfters Nachtwachen vor Geflüchtetenheimen gemacht und sowas und da, wenn man nicht getrunken hat, war das halt einfach besser so, ne, irgendwie. Allerdings muss ich schon sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil als ich dann angefangen habe, wieder Drogen zu nehmen, habe ich halt dann alles genommen, was es gab.
Also du hast vorher schon, bevor, weil manchmal waren ja diese Straight Edge Jünger totale Kinder, die dachte ich so, ja, ihr seid doch jetzt 14, ihr wisst doch gar nicht, was das bedeutet. Und aber du hast vorher schon mit Alkohol und Drogen Berührung gehabt.
Ich habe mit 12 oder 13 das erste Mal gekifft und also ich habe wirklich sehr früh mit so Rauschmitteln schon in Kontakt gekommen und aber halt eben dann auch, ja, dann plötzlich halt gesagt, okay, also wir haben auch geraucht und so. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, hey, so eine Gruppe von Leuten, wir machen das jetzt, wir sind jetzt auch Straight Edge. Mhm. Fand Gorilla Biscuits geil und so, ne, irgendwie. Und dann so, hey, ja, machen das jetzt auch. Genau, und dann waren wir wirklich eine Straight Edge Band, ja. Das ist sehr lustig. Aber trotzdem, wir waren für eine Straight Edge Band, waren wir ganz anders politisch, weil die Straight Edge Bands, die haben sich um sich selber gekreist. Also für die war praktisch der politische Akt bestand darin, einfach nur nicht zu trinken und keine Drogen zu nehmen und so.
War auch so ein bisschen, heute würde man das teilweise, also es gibt da sehr viel, sehr achtbare Straight Edge Bands und großen Respekt für Ian McKay und so alles. Aber so ein bisschen so ein Selbstoptimierungsentwurf war das auch schon damals, ne?
Ey, das war, also dann davon mal abgesehen, dass die auch dann ins Religiöse gegangen sind. Also wir hatten mit den Leuten
Hare Krishna war da dicht dran dann.
Genau. Mhm. Wir hatten dann wirklich mit so Leuten sogar Probleme. Ich weiß noch, unsere ersten Konzerte mit Fast Reality, da haben wir mit so Bands gespielt. Eine hieß Blindfold und so. Und das waren halt auch so Straight Edger. Aber da gab es halt richtig auch Ärger. Die haben dann Leute, wenn einer eine Zigarette geraucht hat, haben die halt dann so dumm angemacht. Wie gesagt, für die war Politik, das war denen ihr politisches Ding, einfach asketisch zu leben.
Sehr intolerant
und, auch. Genau. Und für uns war das ja, also das hört man auch an den Texten der Platte, also wir waren einfach Linksradikale schon gewesen und haben halt nur halt nicht getrunken und nicht geraucht, aber haben halt nicht gesagt, hey, wir sind so geil, weil wir nicht trinken und rauchen, sondern wir haben halt gesagt, okay, das ist besser, weil wir dann fitter sind für die politischen Sachen. Was aber auch wieder was ein bisschen mit zur Optimierung zu tun hat. Ne?
Ja, schon. Es ist ja auch nicht nur schlecht, sich zu optimieren. Ja. Aber wenn das irgendwie das Einzige ist, worum es geht und wenn sich alles nur um sich selber dreht, dann betrachte ich das schon kritisch.
Total. Also es ist wirklich, also das war auch zum Abgewöhnen. Also es ist wirklich so, als es dann halt eben dann auch noch zu Krishna wurde. Ich meine, wie gesagt, Religionen haben mich immer total befremdet und das war völlig so, dachte, ey, als plötzlich na, Shelter aufkam
Shelter,
oder sowas.
Genau.
Ne? Das waren die ersten.
Ja, musikalisch so. Nicht schlecht.
Ja, ich konnte damit nichts anfangen, einfach weil die so waren, wie sie waren. Ja, so, ne? Das war dann so, hä? Oder es gab halt dann auch so Hardline-Sachen, ne? Irgendwie so Tierrechtsleute, die dann halt eben von so Tier-KZs gesprochen haben und so ein Scheiß. Ne? Also das wurde alles
das ist
ganz
ja
schön
in
extrem.
Der, in dieser Welt ja grundsätzliches Problem, diese Vergleiche.
Absolut.
Mit der Shoah und so. Das,
genau, die wollten halt immer so total, also einfach den krassen Vergleich ziehen und der krasseste Vergleich wäre natürlich der Vergleich mit der Shoah und dann haben die halt eigentlich, das grundsätzlich ist das halt der total einfach, es geht einfach völlig aneinander vorbei, so, ne, irgendwie, dass es einerseits um einfach Wertvernichtung geht und dem anderen irgendwie, da wird was, soll was gewonnen werden, sozusagen, ne, und das, also es ist, es hat einen mit dem anderen, das ist völliger Irrsinn, das zusammenzudenken. Ne? Das hat nichts miteinander zu tun, aber diese Leute meinten halt eben, das ist halt der krasse Vergleich, mit dem man halt die Leute so vor den Kopf stoßen kann. Völliger Irrsinn, also ja, scheiße. Und eben mit solchen Leuten hat man dann plötzlich sich in einer Schublade wiedergefunden, was für uns eigentlich überhaupt nicht, also damit wollten wir nichts zu tun haben.
Und deshalb wahrscheinlich bist du dann eher so in den politischen Punk-Bereich gegangen mit deiner nächsten Band. Kalte Zeiten, guter Bandname, finde ich. Ja. Punk mit deutschsprachigen Texten, Face Reality war wahrscheinlich englischsprachig.
Genau,
an, ne?
Das war Englisch.
Ja. Und was hast du da gemacht bei Kalte Zeiten?
Ich wollte ursprünglich Gitarre spielen, aber ich habe dann Bass gespielt dort und ich habe viele Songs geschrieben. Also wir waren am Anfang zu zweit, der Sänger und ich, und dann sind immer mehr Leute aus unserem Umfeld dann dazugekommen und wir haben halt keinen Bassist oder keine Bassistin gefunden und so. Und dann habe ich halt den Bass gespielt. Und Bass ist aber auch bis heute mein Lieblingsinstrument, muss ich sagen.
Sehr gut.
Ja, das ist jetzt lustig, weil du ja auch Bassist bist. Ne? Ich weiß, aber Bass ist wirklich mein Lieblingsinstrument. Ich finde, das ist...
Ist ja dann in der elektronischen Musik, die du dann später gemacht hast, spielt das ja auch eine wichtige Rolle. Und aber auch so im Rock, ich finde, was ich daran ja so mag, es ist so nicht so aufdringlich wie eine Gitarre.
Genau, also das einerseits. Andererseits habe ich halt schon... Für Punk damals, wenn man sich die alten Aufnahmen anhört, ich habe schon versucht, nicht einfach nur diesen Tönen zu folgen, sondern halt habe mir dann wirklich Sachen ausgedacht und halt auch mal einen Fill gespielt oder irgendwie so. Ja. Ne, oder halt wirklich was ganz anderes wie die Gitarre gespielt, wenn es trotzdem gepasst hat. Ne? Also, als dann klar war, ich soll jetzt Bass spielen, dann habe ich mich wirklich mit dem Instrument auseinandergesetzt und dann überhaupt aber auch das Lieben gelernt. Das ist ein tolles Instrument.
Aber es ist schon interessant, wie lapidar, mit was für lapidaren Ursachen man in solchen Bands an ein Instrument geriet, oder?
Ja, ja.
Das ist irgendwie.
Wir haben halt geguckt und wir wollten halt alle zusammen Musik. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch eine Akkordeonspielerin dabei, weil halt wir waren Freundinnen gewesen und hatten halt so Genossinnen und so und wir hatten halt Bock, so das zusammen zu machen. Und dann haben wir halt, du kannst noch das, du kannst noch, dann lass doch mal, ne, irgendwie, dann spielst du das, dann spielst du das.
Und das hat da reingepasst?
Das hat geklappt, ja, also wenig Stücke, aber es gab es dann. Ja. Und für mich war halt der Politpunk, das hat dann wieder Spaß, also das hat dann Spaß gemacht irgendwie erstens, weil wir dann halt natürlich auch einen Bezug zu den Leuten hatten, mit denen wir sowieso am Wochenende unterwegs waren. Viele Antifa-Gruppen haben uns ja dann auch gehört. Wir waren bei uns in der Gegend unten, gab es ja viele AZs, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, was weiß ich. Und wir haben dann halt auch überall gespielt. Und so, das war schon geil.
Aber es war schon ernster Politpunk. Ich so bei Akkordeon denke ich natürlich gleich an so, für mich, grausame Sachen wie Jock Quetschenpower und sowas. Das war schon nicht im kabarettistischen Bereich, sondern...
Also es gab einen Song, das war so Seefahrerlied, das hat irgendwie keine Ahnung.
Seefahrerlieder sind immer gut.
Das gehörte da irgendwie, Slime hat das gemacht und dann hat irgendwie das alle gemacht, wir hatten das auch. Ich hatte da halt eben mal so ein komisches Riff an der Gitarre geschrieben, das klang halt so und dann wurde das dann da draus. Genau, aber nee, das war schon nicht so kabarettistisch, sondern das war schon Punk, also melodischer Punk, aber wirklich sehr ernst. Und so ernst, ich bin ja irgendwann auch ausgestiegen, weil ich dann ein bisschen mit der Musik auch dachte, irgendwie, das muss also textlich auch noch mal ein bisschen breiter gefächert sein als immer nur Politik.
Dann kam eine Band, VSK, Abkürzung für Verstrahlte Sektorkids.
Genau.
Der Name klingt ja schon fast wie so ein Elektroprojekt, war es aber noch nicht.
Nee, wir waren eine Punkband, aber also ich lebte zu der Zeit in so einem richtig runtergerockten Punkerhaus, wo wirklich nur Punks abhängen.
Wo das denn? Wo denn immer?
Auch in Bensheim. Und das war schon auch richtig krass. Also so, also einerseits eine geile Zeit, so andererseits wurde zum Beispiel ein Molly ins Haus geschmissen. Also wir haben dann wirklich so harte Auseinandersetzungen da auch gehabt irgendwie in dem Haus. Also so mit Nachtwachen und mit Mollys bauen und wenn Nazis kommen. Na, also das war schon sehr, sehr krass.
Aber klingt ja aufreibend.
Das, aber war trotzdem natürlich auch war immer was los. Und das waren lauter Leute, die da drin gewohnt haben. Und wir haben uns zusammen gedacht und haben halt Musik gemacht und VSK. Und da war halt aber auch schon ein Synthesizer dann dabei. Und das war
okay, also es ging so in die schon, das waren dann so die ersten Berührungen in die elektronische Welt.
Genau, oder? Also ich hatte das nicht, weil ich wirklich sehr früh schon zu Techno auch gegangen bin. Also ich hatte ganz...
Wann ging das los bei dir?
Naja, ich war, glaube 92 oder so, 93 das erste Mal im Milk. So, das war in Mannheim, Breakbeat-Club gewesen. Das war wirklich so ein legendärer Breakbeat-Club. Und dann im Omen war ich wirklich sehr viel. Sven Veth's Club Frankfurt. So, das gilt ja heute noch so als so der erste Techno-Club oder was in Deutschland. Und da war ich wirklich auch viel unterwegs.
Wie kamst du in diese Welt rein, weil es war ja eigentlich so in der, ich sag jetzt mal, der Punk-Hardcore-Szene war das ja, wie ich mich erinnere, wurde das ja eigentlich mit so einer gewissen Geringschätzigkeit auf in diese Welt geguckt, weil sie eben so hedonistisch unpolitisch,
genau,
als hedonistisch unpolitisch galt. Ich meine, ich glaube, man wusste damals auch wenig. Es war die Zeit vor dem Internet. Man wusste auch nicht, dass es Labels gab wie Underground Resistance, ja, und sowas. Ne? Das war mir zumindest nicht bekannt.
Also ich hatte wirklich so musikalisch waren wir einfach, kannte ich Leute, wir waren offen so, ne? Mhm. Und wie gesagt, irgendwann, wir waren immer in Mannheim und dann dachten wir irgendwann, hey, lass doch mal einfach mal ins Milk gehen. Das ist so bekannt, da läuft halt Elektro, da läuft halt Breakbeat, lass doch mal da hingehen. Dann sind wir da hingegangen und ey, das war voll geil. Und das Gute war, also in AZs war es wirklich verpönt, damals die elektronische Musik, aber weil wir wirklich so eine geschätzte Antifa-Gruppe waren, durften wir sozusagen, ne? Also so, weil wir trotzdem am Wochenende halt am Start waren und so, aber ich habe halt irgendwann auch ganz klar gesagt, hey, ganz im Ernst, die Partys sind geiler, also weil bei den AZ-Partys, das waren immer schöne Partys, aber morgens um 6, 7 waren alle besoffen und dann war es irgendwie auch und da ging es bei den Techno-Partys ja eigentlich erst richtig los, also das war schon und die Leute waren halt so super piecig miteinander, also es war schon eine sehr schöne Stimmung damals auch, muss man sagen, auf vielen Techno-Partys, genau. Und da sind wir ganz früh da reingekommen und dann kannte ich Leute, die haben dann irgendwann eben das Milk übernommen und haben dann, die waren dann die, so die ersten, die das quasi gemischt haben. Da war dann oben Punk, Rock in einem Raum, so wirklich Punk und Indie und unten lief Techno. Mhm. Und das wurde.
Das ist ja schon ungewöhnlich für die Zeit, ne? Weil das war ja schon sehr separiert voneinander.
Das war frühe Mitte der 90er, dann so 94 etwa. Mhm. So, ne? Irgendwie. Und da waren wir, also war es wirklich früh. Na, und da habe ich dann aber halt eben auch schon so gedacht, hey, synthetische Klänge, das ist schon auch geil. So, ne? Das ist also,
ja.
Das hat den Horizont nochmal ein bisschen erweitert, auf jeden Fall.
Man kann es gar nicht so genau datieren, aber ungefähr 2001 ging es dann los mit Egotronic. Da war zumindest euer erstes Konzert, oder?
Genau, aber eigentlich habe ich mit Elektronik, also mit so, habe ich so etwa 96 angefangen, so richtig. Mhm. Ich war auf dem Andreas Dorau-Konzert, das ist halt wirklich so, der war die Initialzündung, muss ich sagen. So, ne? Ich bin
tatsächlich, das finde ich so interessant, weil das ist ja, ich liebe Andreas Dorau auch sehr, aber es ist ja jetzt überhaupt kein agitatorischer oder politischer Künstler so und
das ist sehr,
dass sich das so geflasht hat, ist finde ich
total
finde ich überraschend.
Also da hat sich wirklich für mich eine Welt verändert. Ich war in Heidelberg im Schwimmbadclub auf dem Andreas Dorau Konzert und danach war die Welt eine andere. Also es war einfach plötzlich war die Welt eine andere. Ich bin da rausgegangen und meinte, okay, so geht's also auch. Ne? Also da ist jemand, der macht Tanzmusik, ganz klar tanzen, kein Pogo, sondern da wird schön getanzt. Und trotzdem singt er irgendwie lustiges Zeug, also es ist abgefahrene Texte. Ich war hin und weg so, ne? Und hab dann damals einen Kumpel angerufen, der ich wusste, der macht schon Techno. Und hab gemeint, hey, ich will das jetzt lernen. Ich muss das jetzt lernen, wie das geht.
Man muss ja den Hörerinnen und Hörern sagen, es gab ja keine Computer, wo GarageBand drin war. So, nee. Das war ja noch
Atari.
Genau, am Atari hast du das wahrscheinlich gemacht.
Genau, ich habe Atari ST und dann einen Sampler und dann, also solche Sachen. So. Genau, damit dann angefangen.
Das waren ja, die Ataris waren damals ja schon Computers, die eigentlich nicht mehr so ein Computer, die eigentlich nicht mehr so ein Einsatz waren, aber es war irgendwie, hat sich das so herausgestellt, die sind gut zum Musikmachen.
Die hatten eine MIDI-Schnittstelle. Die hatten halt eine MIDI-Schnittstelle und dann konntest du halt Sachen anschließen. Also das war schon so zum Musikmachen mitgedacht. Da gab es dann die ersten richtigen Sequencer-Programme drauf. Fantastisch. Ne? Also es wirklich der Blick auf die Musik ist plötzlich so weitergegangen. Also das war Wahnsinn. Ich habe dann einfach nur aus Spaß ein 10-minütiges Pianostück gemacht, aufgenommen, was ich natürlich niemals hätte spielen können, so, aber halt irgendwie plötzlich war das halt möglich, sowas zu machen. Ne? Irgendwie, weil du halt am Rechner könntest du so einen Kram machen. Wahnsinn.
Und ist dir das schwer gefallen, das zu lernen? Weil, oder hattest du da so einen intuitiven Zugang?
Das war die Faszination. Also wenn ich weiß nicht, das hat bei mir schon, ich vergleiche das immer mit dem Kampfsport so, weil ich beim Kampfsport, galt ich immer als sehr talentiert, weil ich halt, wenn mich was interessiert hat, dann habe ich halt sozusagen dann trainiert oder geübt oder mir das zeigen lassen und dann habe ich das zu Hause durchdacht und wenn ich das nächste Mal ins Training kam, konnte ich die Sachen immer umsetzen. Und genauso ist es beim Musikmachen gewesen. Ich war so fasziniert davon, dass ich quasi das aufgesogen habe, wenn jemand da was gemacht hat und dann habe ich halt geguckt, wie geht es? Und dann habe ich halt sehr schnell gelernt, wie das, also was ich nie gelernt habe, ist wirklich gut zu mischen oder mastern, das kann ich nicht.
Man muss ja aber auch nicht alles irgendwie in jeder Disziplin glänzen.
Aber halt so dann Arrangements zum Beispiel lagen mir total schnell. Mhm. Also ja, ich hatte immer so Melodien im Kopf, ich konnte ja auch nie Noten, das kennst du wahrscheinlich
natürlich
auch. So, ne? Irgendwie. Und aber ich konnte halt zum Beispiel hören und dann konnte ich was dazu spielen. Einfach so und das hat sich eben dann da, war dann plötzlich, gab es dann halt eben diese Möglichkeiten. So, das ist wirklich einfach, also das war geil. Mit dem Atari plötzlich, jetzt ist es natürlich noch viel geiler, weil du plötzlich alles zu Hause machen kannst, aber das war schon damals auch Wahnsinn einfach.
Und die frühen Egotronic zeichneten sich ja durch diese C64-Sounds aus. Wie kam das eigentlich in deine Musik? Also so alte Computerspiele-Sounds, die Musik ist sehr, hat was sehr Zappliges, Hektisches, finde ich so. Du singst eher in einer höheren Lage, vielleicht auch irgendwie von Andreas Dorau beeinflusst sogar. Wahrscheinlich ist es auch einfach deine Stimmlage, aber jetzt so, das finde ich irgendwie sehr schön an Egotronic, dass es immer dieses Weiche hat in der Stimme, obwohl die Texte das manchmal konterkarieren. Ja. Aber aber wie kam es zu diesem Style dann? Weil du hättest ja auch Jungle oder was weiß ich, was damals Breakbeats machen können, was damals so in war, was Düsteres. Das hat ja eigentlich... Da ist wenig Dunkelheit in Egotronic, musikalisch gesehen.
Genau, also das war wirklich, ja, das trifft es ganz gut, wenig Dunkelheit. So, ne? Also ich hatte in den 80ern halt irgendwann schon so ein Commodore C64 und fand die Musik damals da drauf schon ziemlich geil. Also dass dann so Popsongs mit diesen Sounds von diesem Ding danach gestellt wurden und die Gesangslinien waren dann immer irgendwelche Synthi-Melodien. Und ich fand es super. Und dann habe ich, wie gesagt, Andreas Dorau gehört. Und dann kam Ende, ich glaube 99, kam eine Platte von Micron 64. Und das war so, boah, mindblowing. So, ne? Irgendwie, bam, so, ne? Weil ich diese Sounds, ich mochte diese 8-Bit-Sound-Ästhetik. Also habe auch ganz früh damit angefangen, schon zu werkeln, weil ich diese Ästhetik gut fand. Und dann kam plötzlich jemand, der hat nur mit solchen Sounds eine ganze Platte gemacht und dachte, wow, geil. Und Egotronic war dann am Anfang, war das wirklich ein Dogma sozusagen, was zu Egotronic gehörte, war bei Sounds, also es war nicht alles 8-Bit-Sounds, aber ich habe dann zum Teil die Samplerate runtergedreht. Das ist dann so klang. Ja, also dass es schlechter wurde quasi oder lärmiger wurde und so. Ne? Irgendwie, genau, weil ich einfach diese Ästhetik, ich liebe die bis heute. Es ist ja wirklich, selbst wenn du die neuesten Sachen hörst, solche Sounds kommen da immer drin vor.
Ja, der Spirit, der ist geblieben auf jeden
Fall. Ich liebe diese Sounds bis heute so.
Und zum Anfang war, ich meine, Egotronic, der Name lässt ja darauf schließen, das war es erstmal du ganz alleine, oder?
Ja, also ich habe irgendwann, Bands gingen mir so richtig auf den Sack, so, weil bei Bands ist es so gewesen, dass jeder hat eine andere Geschwindigkeit, ist ja normal, auch einfach so, ne? Aber ich wollte halt immer machen und bin da ein bisschen hyperaktiv so gewesen, ne? Also ich musste immer was machen. Und andere immer so, ja, und ich dann spielen und so, ja, weißt du, und irgendwie kriegt mal ein paar Leute zum Proben überhaupt, zum regelmäßig Proben, ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, scheiß drauf, ich mach das allein. Und daraus ist auch diese Wortschöpfung dann entstanden. Also König Ego war das allererste, was ich so alleine gemacht habe. Da war das halt auch noch mit Gitarre und Schlagzeug und so. Und als es dann wirklich ganz elektronisch wurde, da war dann halt, Egotronic war dann halt sozusagen, hat es am besten zusammengefasst.
Angenehme Nähe zu Tokotronic auch. Ne?
Ja, das wurde auch immer, wurde auch immer in Erwähnung. Also ich mochte euch ja auch wirklich. Also das ist
ich habe das
ja
immer super gefunden. Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich, was ist denn das jetzt? Und wir fühlten uns in Gesellschaft.
Also es ist ja auch wirklich so, das ist natürlich so. Ich habe das auch nie abgestritten oder sowas, weil ich halt eben Tokotronic ganz klar geil fand auch. Also finde ich ja bis heute. Und deswegen fand ich das gut, wenn Leute gesagt haben, ja, das hat ja was mit Tokotronic zu tun. So, ja, jetzt musikalisch nicht wirklich. Aber ich hatte mir damals schon gedacht, ich glaube, die Leute, die bei Tokotronic spielen, könnte ich mögen, habe ich mir da gedacht. So.
Schön. Ja, wie war denn dein Umfeld sonst so? Bei den agitatorischen Gehalt eurer Texte oder deiner Texte muss ich ja so an eine andere frühe elektronische Band denken, an Atari Teenage Riot.
Ja.
Und ihr wart mit der Band Saalschutz assoziiert und befreundet. Und was die Rauheit der Musik betrifft, denke ich auch an Sachen wie T-Raumschmiere. Okay, kam, glaube ich, ein bisschen später oder ich weiß nicht. Oder auch Deichkind in ihrer zweiten Phase. Mit wem hast du dich seinerzeit musikalisch oder auch ideologisch verbunden gefühlt?
Also klar, Atari Teenage Riot habe ich natürlich auch gefeiert. War einfach klar, so in den 90ern schon. Ne, irgendwie, es gab ja auch kaum eine Breakbeat-Produktion eine Zeit lang, wo Elec Empire nicht irgendwie mit drinne hing. So, ne? Das hatte ich ganz klar. Aber Saalschutz waren zeitgleich wie wir und wir waren Geschwister sozusagen.
Also aus der Schweiz, oder?
Genau. Mhm. Ich habe das erste Konzert von Saalschutz in Deutschland mitorganisiert, in Kassel damals. Ich habe da im Club mitgearbeitet, das Haus, das war der geilste Laden, so in Kassel, so ein ganz kleines Ding. Und dann Saalschutz. Und wir haben uns gegenseitig so auch wirklich so, ne, wir hatten zwar, also war ein ganz unterschiedlicher Stil eigentlich.
Ich kann mich an das Kunstraublied erinnern.
Genau, das also die waren schon so ein bisschen poppiger, aber die hatten halt so einen wunderbaren Humor so und irgendwie, und weil wir zeitgleich kamen, waren wir von Anfang an so wie Geschwister. Ja, dann habe ich dadurch halt ganz viele andere Sachen kennengelernt. Aber was eigentlich der große, große, was so diese Community ein bisschen war, wo wir dann dazugezählt wurden, es gab damals, die gibt's auch heute noch, so eine Internetseite, die nennt sich Micromusicnet. Und das war ein Forum, da haben sich Leute aus aller Welt getroffen, die ein Faible für Game Sound Elektronik hatten. Und da waren wir alle drin. So bin ich nach Russland auf Tour gekommen.
2005 warst du schon in Russland.
So sind
ich nehme an, nicht mit dem Goethe-Institut.
Das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, Goethe-Institut ist darauf aufmerksam geworden, dass wir nach Russland gekommen sind. Und wir sind eben, wie gesagt, über Micromusic dahin gekommen und hatten nichts mit Goethe-Institut zu tun. Und dann wollten die uns treffen und sind abends gekommen. Aber ich habe dann das komplette Konzert lang das Goethe-Institut beleidigt. Und dann haben die sich natürlich danach nicht bei uns blicken lassen. Und ich habe halt gesagt, hey, was, deutsche Kultur im Ausland repräsentieren, fickt euch. das war unser kurzes kurzer Kontakt mit dem Goethe-Institut.
Wir waren tatsächlich mit dem Goethe-Institut in Russland, in Sibirien.
Die haben viele Leute in wirklich geile Orte gebracht und so. Aber
wir verstehen natürlich von deinem Standpunkt aus, dass das No-Go ist. Ja, man kann da auch Sachen kritisch sehen.
Mir war die Punchline damals lustiger. Also auf der Bühne zu stehen und wissen, die sind jetzt da und wir beleidigen die, das war mir irgendwie, fand ich viel.
Also konsequent ist das toll. So.
Wir haben ja vorhin schon drüber gehabt. Diplomatie war nie so meine Baustelle gewesen und eben das war da auch so. Aber um auf Micromusic noch ganz kurz zurückzukommen. Also der Sitz von Micromusic war in der Schweiz, lustigerweise, wo Saalschutz herkam. Und wir sind dann dort mal geladen gewesen zu einem Konzert und das war halt schon wirklich skurril, weil da hat man gesehen, das sind alles Nerds, die da diese Musik gemacht haben. Und dann kamen der Herm damals und ich.
Ihr wart dann zu zweit.
Genau. Mhm. Und die Leute haben so gemeint, das gibt's nicht. Das ist, also wir kommen, da kommen Punks und machen sowas. Mhm. Und wir sind auch auf die Bühne gegangen und wir waren da auch eine Punkband. Und sonst nur so wirklich Polunder, was weiß ich, ne, irgendwie. Und wir da zwischendrin mit bunten Haaren. Und das fanden die natürlich auch faszinierend dort, dass es doch irgendwie so Leute wie uns gibt, die auch so einen nerdigen Soundkram gut finden.
Ist natürlich ein Unterschied, ob jemand dann auch einen Auftrag nach außen spürt oder sich in der kleinen, modelleisenbahnmäßigen Welt wohlfühlt.
Aber das war immer schon so, wir waren da viel in dieser Szene musikalisch so unterwegs, weil es einfach geile Musik war, aber wir gehörten ja auch nicht dazu. Also habe ja auch nie gesagt, ich bin jetzt da irgendwie dabei oder sowas. Mhm. Ne? Aber genau, aber dadurch sind halt Leute auf aller Welt auch auf uns aufmerksam geworden. Also das war schon wirklich sehr abgefahren. Irgendwann schrieb so ein DJ aus Texas, dass er sich Exportschlager Leitkultur auf einen so ein Doublet gepresst hat und legt es auf irgendwie. Und eben, die Partei hat immer recht, war der Song, der uns nach Russland gebracht hat. Mhm. Ja, die waren, Leute sind dort völlig ausgerastet auf diesen Song und haben halt gesagt, wir müssen euch nach Russland holen.
So. Gibt es heute noch Verbindungen nach Russland?
Wir waren, das ist sehr skurril, also wir hatten dann viel später, weil die hatten dann da so eine Booking-Agentur gegründet und dann haben die uns mal vermittelt und dann haben wir für Men's Health Russia mal gespielt. Und es gab dann wirklich Plakate.
Also ob das besser ist als das Goethe-Institut, ist ja dann auch nochmal eine Frage.
Und
ne?
Doch, das war so lustig, weil die dann halt natürlich gesagt haben, oh, diese Videos könnt ihr das vielleicht jetzt nicht so posten, dann in dem Zusammenhang Lustprinzip, was weiß ich was. Und wir so, hey, doch.
Ja.
Ja. Ne, irgendwie, das war schon sehr, aber wir haben natürlich dieses Ding auch genutzt. Wir sind dann tagsüber halt, haben auf diesem Festival sind wir aufgetreten. Und abends haben wir dann so, das durften die natürlich nicht wissen, aber haben wir dann irgendwie mit so ganz vielen Freaks in so einem kleinen Club noch ein Konzert gegeben und haben dann da mit so Leuten halt wirklich die ganze Nacht dann dort wirklich eine wunderbare Zeit durchlebt. Mhm. So, ne? Aber es war, also es, ja, es hieß ja immer, das ist auch nicht so cool, spielt ihr für Men's Health, aber wir haben das natürlich... Also das war schon sehr anti auch, also auch was wir auf der Bühne gesagt haben oder sowas. Die würden uns natürlich nie wieder buchen. Ja, das war auch immer klar. So, aber das war, also ich finde, manche Sachen sind gute Trollmoves gewesen. Mhm. Ich habe manche Sachen auch als Trollmoves gesehen, zum Beispiel Tangerine Bombers, um das zu erwähnen. Das war für mich, das ist für mich der gelungenste Trollmove meines Lebens gewesen, dass dieser Song auf der Ballermann Fußballhits 2006 drauf ist.
Ach, ist der? Okay, das war eine Recherchelücke bei mir.
Das ist das wirklich, ist natürlich, das ist der, also unfassbar, dass das geklappt hat und dass wir damit da drauf gekommen sind. Also das ist wirklich so, so ein Fußball-Sampler, wo sonst halt so, ne, irgendwie Ballermann, wie der Name schon sagt, so ist auch dieser Sampler. DA Music war das Label, aber man muss wirklich sagen, die Leute haben uns bewusst ausgesucht. Wir haben am Anfang gedacht, die wissen, also vielleicht haben die es verpeilt oder so.
Aber man muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, ein sehr krasser politischer Song, den ich ja auch kritisch sehen würde, weil er halt, Position bezieht für...
Ja.
Für die britischen Bombardierungen.
Ja, also.
Auch im Zweiten Weltkrieg.
Genau. Aber es ist, also die Geschichte, die ist ja ein bisschen anders. Also es war ja dann damals WM, ging nach Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden, so, ne, irgendwie, hier hat der Patriotismus so zugelegt und dann gab's eben, das ist ja so ein englischer Hooligan-Gesang oder Fußballfangesang, Tangerine Bombers. Und dann wurde so gesagt, also hat auch der britische Trainer dann damals gesagt, hey, das in Deutschland vielleicht besser nicht singen. Mhm. Das war dann der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir machen, also jetzt mache ich da draus so eine Ballermann-Techno-Scooter-Version. Ich habe mit Fußball nichts zu tun. So, Fußball ist für mich völlig fremd. Ich habe den Patriotismus damals wirklich richtig verabscheut. Und es war, also alles, was jetzt so passiert, war damals schon abzusehen. Das haben viele, also Leute, die das halt kritisch betrachtet haben, haben das auch gesagt, dass das passieren wird, was wir heute auch erleben. So, ne? Dass eben dieser sogenannte entspannte Patriotismus genau dahin führt. Genau. Und das war dann halt natürlich eine Provokation in diese Richtung. Andererseits feiere ich auch jeden Nazi-Bomber, der abgeschossen worden ist, ehrlich. Also da gibt's nichts dagegen einzuwenden. So, ne, irgendwie. Und es hat natürlich auch Aufmerksamkeit gebracht, dass es überhaupt in Deutschland, also es gab so zwei Sachen, die zu der Zeit rumgegangen sind. So eine Politgruppe, die halt so sich gegen den aufkeimenden, entspannten Patriotismus geäußert haben. Und wir waren halt sozusagen der Popflügel, sag ich jetzt mal so, ne, irgendwie das dann musikalisch, das kam und eben das hat sich so ein bisschen auch über die Presse aufgeteilt. Die anderen, wir kamen ja nicht in der Bild-Zeitung vor, so, das hat nicht geklappt, aber wir kamen in News of the World vor und so. Also viele Presse hat auch darüber berichtet, aber eben dadurch wurden halt, wir haben dann immer das genutzt, um halt eben auf diesen, dass es eben diesen entspannten Patriotismus nicht gibt.
Aber du hast damit wahrscheinlich auch viel Hass von rechten Kreisen auf dich gezogen,
oder? Total, das war der erste Shitstorm meines Lebens, so, ne? Und ich hatte irgendwann, lustigerweise hat jemand mal im Interview gesagt, dass irgendwie ich sozusagen schon Shitstorm erlebt hätte, als es das Wort hier noch gar nicht gab. So, ne? Das war wirklich 2006, als wir dieses Video veröffentlicht haben. Ich habe das ja so in 2 Tagen,
ja,
also den Song gemacht, habe Leute eingeladen, die dann halt bei mir im Zimmer getrunken haben und dann halt Mikros an die Decke gehängt, dann haben die das eingesungen, dann habe ich ein Video geschnitten und dann ging das raus. Und dann sind die Nazis oder die entspannten Deutschen sind über mich hergefallen. Also es war richtig krass,
aber
so. Ne,
aber das ist jetzt, angenehm ist das ja nicht. Oder schöpfst du daraus auch einen Genuss?
Das war damals super. Ich habe halt so gesagt, hey, da Logo, das hat genau die Richtigen getroffen. So, ne? Also ich meine, es war schon klar, hatte ich auch jetzt schon mal auch gesagt, so dass es... natürlich, irgendwie ich jetzt zum Beispiel, ich habe seit einem halben Jahr keine Morddrohung mehr gekriegt und das ist total angenehm. Mhm. Ne, also, aber seitdem eigentlich gab es, also das war damals, ging das los und
aber hast du dann keine Angst? Ich meine, wie machst du das mit deiner, du musst ja auch wahrscheinlich deine Adresse geheim halten, aufpassen, dass niemand Falsches mitbekommt, wo du lebst und ja, all dies.
Ja, aber ich hatte, also das hat sich ein bisschen gewandelt bei mir. Ich hatte keine Angst. Ich habe also, ich habe halt natürlich klar so dachte ich immer okay so, ne, die, also die, das sind schon auch ernste Bedrohungen. Ich, also als irgendwann mal die Polizei so Schreiben rumgeschickt hat, wer auf Todeslisten steht, habe ich auch so einen Brief gekriegt. Mhm. Na, irgendwie, aber ich muss auch zugeben, dass ich enttäuscht gewesen wäre, wenn ich nicht auf so einer Liste gelandet wäre. Nee, das war schon, also ich wollte ja die richtigen Leute provozieren. Mhm. Von daher war das auch für mich immer so, ja, auf keinen Fall zurückweichen und halt eben, wir machen das. Mhm. Okay. Ja, irgendwie. Nee, ich hatte da keine Angst. Das hat sich ein bisschen geändert, als ich irgendwann wirklich krank wurde und halt mich jetzt nicht mehr so wehren könnte oder sowas. Also da hat sich mein Blick so ein bisschen geändert, weil ich damals immer dachte, selbst wenn die mich angreifen, okay, so, ich bin auch schon mal von 10 Leuten verdroschen worden. Also ich kenne das und so und kenne aber dann auch, ich weiß dann halt damals trotzdem, ich habe um mich geschlagen wie ein Verrückter, bis irgendwann Leute mir geholfen haben sozusagen und ich da rauskam und dann ins Krankenhaus musste, weil überall Prellungen. Aber ich habe halt immer gesagt, okay, aber ich würde mich mit den Leuten halt, auf jeden Fall würde ich mich wehren, so, ne, irgendwie, genau, das ist jetzt, ich könnte nicht mal mehr weglaufen, so, ne, irgendwie, also es hat sich wirklich so ein bisschen was geändert. Ich bin plötzlich zerbrechlich geworden oder so, ne, und das war früher nicht so und ich habe davor, also vor diesem ganzen Internet-Scheiß habe ich keine Schiss gehabt, ne. Das war immer so ein Ding, so, dass ich dachte, okay, das hat wirklich dort getroffen, wo es treffen sollte. Und ja, das war, also fand ich sinnvoll.
An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch. Weiter geht es mit Teil 2, der auch bereits online ist. Dort wird es dann ums Raven, um Drogen und Politik und um das Für und Wider von Hass und Wut gehen. Wir sprechen über Egotronics provokative Auftritte bei den größten deutschen Festivals und über die Gründe für das Ende von Egotronic. Also viel Spaß beim Weiterhören wünscht euch euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.